Ja, eben über Josef werden wir heute etwas hören. Das ist eine sehr spannende Geschichte und eine recht große Geschichte. Der Kernvers, den ich mir rausgesucht habe für heute, der am besten gepasst hat, der lautet: Und der Herr war mit Josef und er war ein Mann, dem alles gelang. In unserer Predigtreihe Frauen und Männer der Bibel beleuchten wir die Leben der Menschen, deren Geschichten uns überliefert wurden. Es sind echte Menschen mit all ihren Freuden, mit all ihren Nöten, ihren Erfolgen und ihrem Versagen, mit erfüllenden und enttäuschenden Erlebnissen, die das Leben ausmachen. Es sind Menschen, die lernen mussten, Gott in allen möglichen Lebenslagen zu folgen und die gelegentlich strauchelten. Und Gott ließ ihr Leben mit dem Ziel aufschreiben, dass wir von ihnen lernen, wie Gott ist und was es bedeutet, ihm zu folgen. Die Nachfolge Gottes ist eine Reise und der Weg ist nicht immer leicht. Aber wir können sicher sein, dass Gott immer bei uns ist. Manchmal ist der Weg nicht so deutlich markiert, wie wir es gerne hätten. Aber genau dann erleben wir die reiche Weisheit unseres Führers und Freundes, des Herrn Jesus von Nazareth. Und heute beginnen wir eben unsere Entdeckungsreise mit Josef. Die Kapitel 37 bis 50 des ersten Mosebuches, die erzählen die Geschichte von Mose, von Josef, Entschuldigung, dem Sohn Jakobs. Und diese Passage ist eine der längsten und ausführlichsten Geschichten in der ganzen Bibel. Und sie enthält viele wichtige moralische, theologische und historische Aspekte. In der Einführung haben wir gesehen und gehört, was es im Grunde in der Lebensgeschichte von Josef und seiner Familie geht. Heute wollen wir uns die Frage stellen: Was können wir aus dieser Erzählung lernen? Um einen Vorgeschmack zu bekommen, in was für eine Familie Josef hineingeboren wurde, werde ich verständnishalber etwas ausholen. So wie es auch heutzutage noch oftmals passieren kann, fällt die Erzählung der Familienhistorie unter die Rubrik „Hereinwachsen bringt viele Probleme mit sich“. Josef war der 11. von 12 Söhnen, die Jakob mit seinen beiden Frauen Lea und Rahel sowie ihren Mägden Silpa und Bila hatte. Josef war Rahels erstgeborener Sohn, er war Isaaks Enkel und Abrahams Urenkel. Was war das für eine Familie, in der Josef hineingeboren wurde? Welche Belastungen war er ausgesetzt, als er aufwuchs? Sein Vater Jakob wurde von seinem Schwiegervater Laban überlistet und musste Lea zu seiner ersten Frau nehmen. Dann erst bekam er Rahel als seine zweite Frau. Zuerst gebar Lea ihm 4 Söhne, aber es war offensichtlich, dass er sie nicht liebte und sie nur an zweiter Stelle kam. Obwohl Jakob Rahel sehr liebte, schenkte sie ihm keine Kinder. Das Verhältnis zwischen den beiden Frauen war sehr angespannt und dieser Konflikt wirkte sich auch auf die Kinder aus, als sie heranwuchsen. Im Vorfeld der Erzählung vom Leben Josefs lesen wir von vielen schwierigen Situationen. In ihrer Eifersucht boten Rahel und Lea Jakob ihre Mägde an, um ihm Kinder in ihrem eigenen Namen zu schenken. Leihmutterschaft würde man heute dazu sagen. Das Ergebnis waren 10 Söhne von 3 verschiedenen Müttern. Heute könnte man sagen, eine moderne Patchwork-Familie. Dann wurde Rahel endlich schwanger und sie brachte Jakob, einen 11. Sohn, zur Welt. Nach etwa 7-jähriger Unfruchtbarkeit hatte Jakobs Lieblingsfrau ihm einen Sohn geschenkt. Als Josef geboren wurde, waren seine 10 Brüder etwa 1 und 2 beziehungsweise 6 oder 7 Jahre alt. Die 4 ältesten Söhne waren Leas Söhne und sie konnten bereits erkennen, dass Jakob eine andere Beziehung zu Rahel hatte als zu ihrer eigenen Mutter Lea. 6 Jahre nach der Geburt Josefs verließ Jakob schließlich das Haus seines Schwiegervaters. Nach einer abenteuerlichen Reise kamen Jakob und seine Familie in seiner Heimat Kanaan an und ließen sich dort nieder. Auf dieser Reise und in den nächsten 10 Jahren wuchs Josef zu einem jungen Mann heran. Er lernte viel durch die Belehrung und das Vorbild seines Vaters Jakob. Gutes wie Schlechtes. Und so geht die Geschichte weiter. Jakobs Sohn Josef war inzwischen 17 Jahre alt. Seine Aufgabe war es, die Schaf- und Ziegenhirten seines Vaters zu hüten, zusammen mit seinen Halbbrüdern, den Söhnen von Bilha und Silpa. Er lernte viel durch die Belehrung und das Vorbild. Entschuldigung, jetzt bin ich verrutscht. Zu Hause verriet er seinem Vater, was die Brüder Schlechtes getan hatten. Er verriet seinem Vater, was die Brüder Schlechtes taten oder auch redeten. Und da steckt inhaltlich schon sehr viel Brisanz drin. Da war Ärger vorprogrammiert. Wir würden sagen, er ist eine Petzliese gewesen. Wussten auch die Brüder ganz genau, dass Jakob Josef über alles liebte, war er doch der Sohn seiner Lieblingsfrau Rahel. Und so wird Josef zwangsläufig auch ein ungewolltes Ebenbild von Jesus. Josef und seine Halbbrüder führen ein Leben mit Konfliktpotenzial. Und darüber ist er so betrübt, dass er ständig sein Herz beim Vater, also bei Jakob, ausschüttet. Als der ihm einen Leibrock schenkt, wie es sonst nur Königssöhne und die Großen dieser Erde tragen, zieht Josef nur noch mehr Missgunst, Hass, Neid und Eifersucht seiner Halbbrüder auf sich. Im Verhalten Josefs und dem seiner Halbbrüder sind prophetische Hinweise auf Jesus und sein irdisches Volk erkennbar. Jesus kam als Licht, aber die Menschen liebten die Dunkelheit mehr als das Licht. Die Juden hassten diesen Ausgezeichneten unter Zehntausenden. Als der Schönste unter den Menschensöhnen findet er keine Anerkennung. Aber trotz aller Anfeindungen und Ablehnungen führt er seine Aufgabe weiter aus und findet als der geliebte Sohn des Vaters Trost, Kraft und Beistand. Ihn lässt er in sein Herz schauen und betet. Auch wir, die wir erlöst sind, leben in einer gottlosen Welt. Und hier sollen auch wir ein Licht sein, das in der Dunkelheit leuchtet und bereit sein, den Sterbeweg unseres Herrn Jesus Christus zu gehen. So wie er werden auch wir dem Hass und der Ablehnung der Welt ausgeliefert sein. Das Tragen der Schmach Christi ist gelebtes Evangelium. Jakob bittet Josef, nach seinem Bruder in Sichem zu schauen, wo sie ihre Herde weideten. Ihn befiel Unbehagen, weil dieser Ort schreckliche Erinnerungen hervorrief. Da ging es um die Rache der Söhne Jakobs an die Menschen in Sichem. Trotz des Hasses, den seine Brüder auf ihn hegten, teilte er die Sorge und erfüllte im Gehorsam den Wunsch seines Vaters. Die Liebe trieb ihn zu seinen Brüdern. Aber was dann folgte, sollte das Leben aller Beteiligten auf eine eindrucksvolle Art und Weise verändern. Die Ablehnung der Brüder. Josef kam zu seinen Brüdern mit dem Rechtsanspruch, einmal König über sie zu sein. Gott hatte ihm durch seine Träume klargemacht, dass er einmal über seine Brüder herrschen wird. Seine Brüder reagierten erstens mit Ablehnung, zweitens mit Eifersucht und drittens mit Verachtung. Der Herr Jesus kam auch als rechtmäßiger König zu seinem Volk. In seiner Person erfüllten sich große Teile messianischer Prophetie. Das war seine Legitimation. Doch auch er musste, und noch viel deutlicher als Josef, die Ablehnung seiner Brüder erleben. Aber Gott weist Josef den Weg. Der Weg, den Josef geht, ist nicht zufällig gewählt, sondern vor Gott vorherbestimmt. Als er seine Brüder nicht antrifft, trifft er einen Mann, der ihm berichtet, dass seine Brüder weiter nach Dothan ziehen wollten. Anstatt umzukehren, nimmt er den Umweg im Kauf, um seine Brüder zu finden. Der Ausgangspunkt war Hebron, von wo aus der Vater ihn gesendet hat, um seine Brüder zu finden. Hebron bedeutet Gemeinschaft. Sein eigentliches Ziel, Sichem, bedeutet Schulter, auch tragende Schulter, was auf Herrlichkeit und Herrschaft hindeutet. In Jesaja 9,5 lesen wir: Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedefürst. Josefs Träume haben dies offenbart. Alle sollen sich vor ihm beugen. Die Herrschaft gehört ihm. Aber jetzt in der Gegenwart führt sein vorhergesehener Weg nach Dothan, das bedeutet Brunnen. Dort werden ihn seine Brüder in den Brunnen werfen. Und Gott wird ihn nach vielen Ängsten, Nöten und Tränen und Enttäuschungen erhöhen. Schlussendlich und nur mit gütiger Mithilfe seiner Halbbrüder Ruben und Juda entging Josef dem Tod und wurde stattdessen als Sklave nach Ägypten deportiert. Die Brüder verkauften ihren jüngeren Bruder als Sklaven und dachten, sie könnten Gottes Plan, dass die älteren Brüder dem jüngeren Josef dienen sollten, durchkreuzen. Aber dem war nicht so. Potiphar, ein Kämmerer und Oberster der Leibwache des Pharaos, erwarb Josef Dienste und er sah, dass der Herr mit ihm war und ihm Gelingen schenkte, sodass er ihm gnädig war und ihn als Diener anstellte. Zusätzlich setzte er ihn als Verwalter über sein Haus ein. Er kümmerte sich um die Güter und Gott segnete alles. Im Haus und auf dem Feld, um Josefs Willen. Obwohl er in einem fremden Land war, wollte er sich nie etwas zu Schulden kommen lassen. Und Gott belohnte seinen Glauben und ließ ihm die Gunst Potiphars zuteil werden. Aber eines Tages wurde er von der Frau des Potiphars verführt, Unzucht mit ihr zu treiben. Aber Josef weigerte sich. Du weißt doch, mein Herr braucht sich im Haus um nichts kümmern. Alles hat er mir anvertraut. Ich habe genauso viel Macht wie er. Nur dich hat er mir vorenthalten, weil du seine Frau bist. Wie könnte ich da ein so großes Unrecht tun und gegen Gott sündigen? Rechtzeitig blickt er auf den, der in dem Schwachen mächtig ist und ihn bewahrt vor dem schweren Fall des Ehebruchs. Und Josef erinnerte sich an die Träume, die er hatte, und vertraute darauf, dass Gott ihn für seine Treue belohnen wird. Josef suchte nicht eine Abkürzung, um eine höhere Stellung zu erreichen, sondern verließ sich ganz und gar darauf, dass Gott ihn führen und leiten würde. Er verwarf nicht den Segen Gottes, den er sichtbar spürte. Aber die Frau Potiphars ließ die Zurückweisung nicht auf sich sitzen und plante eine List, um sich an Josef zu rächen. Man kann das Folgende auch als Gottes Prüfung ansehen. Seine Gottesfurcht bringt Josef die schwersten Leiden ein, woraufhin Josef ins Gefängnis geworfen wird. Unschuldig leiden zu müssen, ist sehr schwer. Und doch ist es das Los vieler Erlöster. Aber mit Hilfe des Herrn erwarb Josef die Gunst des Kerkermeisters. Josef wurde über alle Gefangenen gesetzt und der Herr ließ alles gelingen, was er tat. Das Wort des Herrn redete zu ihm von Gottes Macht, die ihn aus der Prüfung befreien werde. Aber solange diese ausblieb, vermittelte es ihm Gottes erziehende Liebe und Gottes Mitgefühl, dass das Herz auch in diesen dunklen Stunden so glücklich macht und tröstet. Gott lässt Josef in der Gunst steigen, damit er auch im Gefängnis ein Werkzeug der Gnade Gottes sein kann. Und erneut sehen wir, über Josef waltet kein blindes Schicksal, sondern alles verläuft genau nach Gottes Plan und Führung. Und das weiß Josef, deshalb hört man auch keine Klagen von ihm. Wenn wir auf unsere Umstände blicken, kann uns das mutlos machen. Aber Gott steht über allen Umständen und wir können ihm vertrauen, dass er uns durchbringt. Auch wenn Josef im Gefängnis saß, verlor er nicht den Glauben daran, dass der Herr bei Zeiten seine Verheißung wahrmachen wird. Eines Nachts hatten zwei Mithäftlinge einen Mundschenk und ein Bäcker des Pharaos einen beunruhigenden Traum, den Josef zu deuten wusste. Es war kein Zufall, sondern Gottes vorangegangener Plan, dass Josef zugegen war. Der Traum des Mundschenks enthielt eine günstige Auslegung, die besagte, dass er innerhalb von 3 Tagen wieder in sein Amt zurückkehren wird. Josef bat darum, dass man an ihn denkt, wenn dies zuträfe und man ihn aus dem Gefängnis holt. Der Traum des Bäckers hingegen war nicht erfreulich, weil er besagte, dass er innerhalb von 3 Tagen sterben werde. Aber als sich die Deutung der Träume als wahr erwies, vergaß man Josef. Aber Gott vergaß Josef nicht. Entscheidend war, dass Josef die Träume richtig deutete. Im dunklen Gefängnis harrt Josef aus und ist auf Gottes Eingreifen angewiesen. Aber Gott hat Tag und Zeitpunkt schon festgelegt. Es wird auch der Tag kommen, an dem Josef befreit wird. Als der Pharao eines Tages einen Traum hatte, da sandte er hin und ließ alle Wahrsager und alle Weisen Ägyptens rufen, aber keiner vermag es, den Traum zu deuten. Da erinnerte sich der Mundschenk an Josef und der Pharao ließ ihn aus dem Gefängnis holen. Der Pharao sprach zu Josef: Ich habe gehört, du kannst Träume deuten, wenn du sie hörst. Woraufhin Josef antwortete: Nur Gott zeigt mir ihre Deutung. Und Gott schenkte dem Pharao diesen Traum 2-mal, was bedeutet, dass es für Gott beschlossene Sache war. Nachdem Josef die Träume ausgelegt hatte, war der Pharao zufrieden und setzte Josef über das ganze Land Ägypten ein. Gott hatte Josef wahrlich nicht vergessen. Nein, er hat Wort gehalten und ihn zu einem mächtigen Mann gemacht. Das war keine gewöhnliche Beförderung. Die Reihenfolge der Begebenheiten, die zu dieser Erhöhung mitwirkten, zeigt deutlich, dass die Hand Gottes alles leitete. Wir können nur erahnen, mit welcher Ehre der gerade aus dem Gefängnis entlassene ehemalige Hirtenjunge geschenkt ist. Die Spuren der Schmach und Schande sind Vergangenheit und Gottes Weg und Führung erreichen sein verheißenes Ziel, die Erhöhung. Nicht Leid, Tränen und Trübsal sind angesagt, sondern Freude. Josef heiratete und seine Frau Asnat gebar ihm den Ephraim und den Manasseh. Josef war sich Gottes Gegenwart bewusst und erkannte, dass Gott am Werk war. In der Situation, in denen er unter Druck stand, war er ganz auf Gott ausgerichtet. Die Hungersnot und die erste Reise der Söhne Jakobs nach Ägypten. Die 7 Jahre des Überflusses waren nun vorbei und jetzt brachen die 7 Hungerjahre an, die Josef angedeutet hatte. Jetzt, da man die Vorratskammern voll hat, versorgen Josef und Asnat die übrige Welt mit Vorräten und werden wiederum Segensträger. Sie verkörpern das Bild von Christus und seiner Gemeinde. Eines Tages sendete auch Jakob aufgrund der Hungersnot in seinem Land seine Söhne nach Ägypten. Viele Jahre waren vergangen und als die Brüder vor Josef standen, erkannten sie ihn nicht. Josef wollte seinen Brüdern eine Lektion erteilen und ließ sie ins Gefängnis werfen. Während der Zeit, in der Josef von seinen Brüdern getrennt war, hatten seine Brüder eine tiefe Prüfung und schmerzende Gewissensübungen durchzumachen. Einer dieser Übungen drücken sie mit folgenden Worten aus: Jetzt müssen wir das ausbaden, was wir Josef angetan haben. Wir sahen seine Angst, als er uns um Gnade anflehte, aber wir haben nicht gehört. Habe ich euch damals nicht gesagt, ihr sollt den Jungen in Ruhe lassen? Warf Ruben den anderen vor. Aber ihr habt nicht gehört. Jetzt müssen wir für seinen Tod büßen. Kapitel 44 lesen wir weiter. Was sollen wir jetzt noch zu unserer Verteidigung vorbringen? Es gibt nichts, womit wir uns rechtfertigen könnten. Gott hat eine Schuld von uns bestraft. Keiner kann unterweisen wie Gott. Er allein kann im Gewissen ein wahres Gefühl von der Sünde wachrufen und die Seele zu dem tiefen Bewusstsein ihres Zustandes von ihm bringen. Der Mensch eilt sorglos in seinen Sünden dahin, bis die Pfeile des Allmächtigen sein Gewissen durchbohren. Und dann wird er durch schmerzhafte Übungen geführt, die nur in der Fülle der erlösenden Liebe leichter werden können. Josefs Brüder hatten keine Vorstellung davon, was aus ihrem Verhalten gegen Josef für sie einmal hervorgehen würde. Sie nahmen ihn und warfen ihn in die Grube. Und sie setzten sich, um zu essen, heißt es. Der Prophet Amos wird später einmal Folgendes zu den Nachkommen Josefs sagen: Wehe denen, die Wein aus Schalen trinken und mit den besten Ölen sich salben und sich nicht grämen über die Wunde Josefs. Gott rief zu seiner Zeit Betrübnis- und Gewissensübungen in ihm wach. Und zwar in wundersamer Weise. Jahre gingen dahin und die Brüder hätten sich einbilden können, dass alles in bester Ordnung sei. Dann aber kamen die 7 Jahre des Überflusses und die 7 Jahre der Hungersnot. Was bedeuteten sie? Von wem kamen sie und was war ihr Zweck? Wie wunderbar und unergründlich ist die Weisheit Gottes. Die Hungersnot erreicht das Land Kanaan und der Hunger bringt die schuldigen Brüder nach Ägypten, vor die Füße dessen, den sie misshandelt hatten. Wie deutlich zeigt sich darin die Hand Gottes. Da stehen sie, in ihrem Gewissen überführt und von einem tiefen Schuldbewusstsein erfüllt, in der Gegenwart des Mannes, den sie in die Grube geworfen haben. In der Tat, ihre Sünde hatte sie gefunden, aber gefunden in der Gegenwart Josefs. Welch ein Segen inmitten leidvoller Erfahrung. Und Josef? Er lebte gottesfürchtig und verstand, dass die Hand Gottes in seinem Leben und seinen Umständen wirkte. Josef wurde klar, dass all die Not in seinem Leben eine Absicht hatte: zur Erhaltung des Lebens, vor allem das seiner Familie. Gott war es, nicht seine Brüder, der ihn nach Ägypten gebracht hat, um seine Absichten mit seinem Volk zu verwirklichen. Durch Josef wurden sein Vater und seine Brüder gerettet. Die Wunder der Wege Gottes in der Führung seines Volkes zeichneten sich weiter im Leben Josefs. Da die Brüder sich selbst schon vorbehaltlos verurteilt hatten, konnte Josef ihren traurigen Herzen wieder Frieden geben. Hier sehen wir ein schönes Bild von dem, was Gott mit Israel tun wird in den letzten Tagen, wenn sie auf ihn blicken, den sie durchbohrt haben, und wenn sie über ihn wehklagen werden, so schreibt Zacharja. An jedem Tag wird in Jerusalem eine Quelle entspringen. Ihr Wasser wird alle Sünde und Unreinheit von den Nachkommen Davids und den Einwohnern Jerusalems abwaschen. Auch Jesaja. Zacharja, Entschuldigung. Und in Apostelgeschichte 3 finden wir, wie der Geist Gottes in Petrus bemüht ist, diese Überführungen in den Gewissen der Juden hervorzurufen. Nein, es ist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der Gott unserer Vorfahren, der uns mit dieser Wundentat die Macht und Ehre seines Dieners Jesus gezeigt hat. Diesen Jesus habt ihr an Pilatus ausgeliefert und verleugnet, obwohl Pilatus entschlossen war, ihn freizulassen. Für den, der ganz zu Gott gehörte und ohne jede Schuld war, habt ihr das Todesurteil verlangt, aber den Mörder habt ihr begnadigt. Ihr habt den getötet, von dem alles Leben kommt, aber Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Das können wir bezeugen. Diese Worte hatten den Zweck, den Juden das Bekenntnis der Brüder Josef in den Mund zu legen. Wahrhaftig, wir sind schuldig. So sahen es auch die Brüder von Josef. Dann fügt die Gnade hinzu. Ich weiß, liebe Brüder und Schwestern, euch war nicht klar, was ihr damals getan habt, und auch eure führenden Männer wussten es nicht. Doch so hat Gott erfüllt, was er durch alle Propheten angekündigt hatte. Der von ihm versprochene Retter musste leiden. Jetzt aber kehrt um und wendet euch Gott zu, damit er euch die Sünden vergibt. Dann wird auch die Zeit kommen, in der Gott sich euch freundlich zuwendet. Er wird euch Jesus senden, den Retter, den er für euch bestimmt hat. Wir sehen hier zunächst, dass die Juden in der Ermordung Christi tatsächlich der Feindschaft ihres Herzens freien Lauf gelassen haben. Wie die Brüder in ihrem Verhalten gegenüber Josef. Zugleich aber äußert sich die Gnade Gottes gegenüber jedem Einzelnen von ihnen darin, dass alles als von Gott zu ihrem Segen verordnet und zuvor verkündigt dargestellt wird. Das ist eine vollkommene Gnade, die alle menschlichen Begriffe übersteigt. Und um sich dieser Gnade erfreuen zu können, ist nichts anderes nötig als ein durch die Wahrheit Gottes wirklich überführtes Gewissen. Diejenigen, die sagen konnten, wahrhaftig, wir sind schuldig, konnten auch die kostbaren Worte der Gnade verstehen. Nicht ihr habt mich hierher gesandt, sondern Gott. Die Seele, die das Verdammnisurteil über sich gefällt hat, ist imstande, das vergebene Erbarmen Gottes zu verstehen und zu würdigen, anzunehmen. Wäre auch noch Jakob. Nachdem Josef sich seinen Brüdern zu erkennen gab, reisten sie zurück zu ihrem Vater, um ihn zu Josef zu bringen. Und Israel brach auf mit allem, was er hatte. Israel war der neue Name, den Gott Jakob gegeben hatte. Und als er nach Beersheba kam, brachte er dort dem Gott seines Vaters Isaak ein Opfer dar. Nachts hatte er eine Vision und hörte Gott rufen: Jakob, Jakob, ja Herr, ich bin Gott, bekam er zur Antwort. Der Gott deines Vaters, hab keine Angst davor, nach Ägypten zu ziehen. Dort will ich deine Nachkommen zu einem großen Volk machen. Ich gehe mit dir nach Ägypten und deine Nachkommen bringe ich wieder hierher zurück. Josef wird bei dir sein und dir die Augen zudrücken, wenn du stirbst. Schöner konnte die Vorfreude auf ein Wiedersehen mit Josef für Jakob nicht sein. Jakob schickte Juda voraus, er sollte Josef ausrichten, dass sie nach Goschen ziehen würden. Josef ließ sofort seinen Wagen anspannen und fuhr ihnen entgegen. Er fiel seinem Vater um den Hals und weinte lange. Jakob sagte: Jetzt bin ich bereit zu sterben. Ich habe dich gesehen und weiß, dass du lebst. Jakob erkannte, dass Gottes Hand Josef vor Schaden bewahrt hatte. Er erkannte auch, dass Gott ihn von allem Übel erlöst und ihn über alle Maßen gesegnet hatte. Und wie erging es den Brüdern von Josef? Keine Sorgen müssen sie sich machen. Josef liebt seinen Gott und er liebt seine Brüder. Wie schön, dass Gott an Menschen wirkt und Verborgenes ans Licht bringt. Schön, dass Gott ein Gott der Liebe ist, der auch in meinem Leben Schreckliches zu Guten wandeln kann, der auch meine Wunden heilen kann. Bringen wir unsere Verletzungen zu Gott, bringen wir vor ihm auch ans Licht, was wir Böses an anderen getan haben. Lassen wir uns auf seine Zusage ein: Er liebt uns. Und deshalb hat er uns auch einen Zugang zu ihm geschaffen. Ist in Jesus Christus Mensch und Heiland geworden. Ein Heiland, der heil machen will, was verletzt ist. Schauen wir deshalb dankbar auf Jesus Christus, der auch uns verändern will. Und lassen wir es geschehen und uns von seiner Liebe verwandeln. Nehmen wir diese grenzenlose Liebe in uns auf und vergeben wir denen, die es böse mit uns gemeint haben. Nur so kann dauerhaft Leben gelingen. Was ist das Fazit der Geschichte, der Erzählung? Was will uns Gott sagen? Zuallererst, Gott ist viel größer und viel mächtiger, als wir uns vorstellen können. Er sieht viel weiter, als wir sehen können. Manchmal stecken wir in dem Leid drin. Aber Gott braucht manchmal das Leid, um seine Herrlichkeit zu offenbaren. Er hat nicht gemacht, dass Josef leiden musste. Aber er hat die Fehler und Sünden der einzelnen Personen benutzt, um seine Macht zu demonstrieren. Josef hat sich nie für all das Unrecht, was ihm widerfahren war, gerecht oder sich dafür eingesetzt, dass sein Ruf wiederhergestellt wurde. Nein, vielmehr stellt er fest: Das alles hat Gott für mich getan. Frei nach dem Motto: Der Herr wird für euch kämpfen und ihr werdet stille sein. Durch die Erkenntnis des Wirken Gottes wird Josef auch fähig, denen zu verzeihen, die ihm Leid zugefügt haben. In den Augen der Menschen war Josef ein Verlassener. In Wirklichkeit aber ist er ein Geborgener in Gottes Huld und Erbarmen und ein mutmachendes Beispiel für uns alle. Und der Herr war mit Josef und er war ein Mann, dem alles gelang. Amen.